nicht Geldstrafe und so weiter. Es
Okay.
wird aber auch nicht gern gesehen, wenn man spazieren geht. Okay, wenn man zum Beispiel in den Park geht, dann ist es kein Problem, aber in der Stadt zu sein, wenn man nichts kaufen möchte, sollte man eher nicht.
Ach so, okay. Und wie lebst du damit? Leidest du stark darunter oder ist es entspannt für dich?
Also als Autorin ist es eigentlich mein Leben. Ich bin
Ah.
es gewohnt, immer zu Hause zu sein,
Ah, okay, ja,
weil,
natürlich.
ja.
Ja, dann. Das heißt eigentlich Daily Life einfach nur die Routine weiterleben, ne?
Genau.
Da habe ich zwei Fragen an der Stelle. Der Autorenpunkt und erstmal, wir haben eine Freundin, die hat denselben Namen wie du, also gleich geschrieben, aber die spricht man Hauer aus. Wie spricht man deinen Namen richtig aus?
Meinen Namen spricht man auch Hauer aus, aber da die meisten ja keine Ahnung haben, wie man den Namen ausspricht, sage ich einfach dann Hawa. Es gibt natürlich auch die arabische Version davon, das wäre Hewa oder sowas. Genau, aber ich sage immer, es ist eigentlich egal, wie man meinen Namen ausspricht, weil mein Vater spricht meinen Namen zum Beispiel eher arabisch aus, weil er hat in Ägypten studiert und spricht auch flüssig arabisch und so weiter.
Ah, okay.
Meine Mutter spricht meinen Namen sehr afrikanisch aus, also Hawa oder manchmal auch Awa, weil viele Afrikaner sprechen ja das H nicht aus. Ja, und deswegen sagt sie dann manchmal Awa, aber das hasse ich wie die Pest,
Ach
weil das
so.
klingt wie so ein Schmerzensschrei oder keine Ahnung.
Au. Und wie tust du dich am liebsten selber vorstellen?
Hawa.
Hauer. Okay,
Hawa,
dann,
okay.
dann bist du für
Dann,
uns auch Hauer.
dann werden wir dich so nennen. Du
Ja.
sagtest gerade, deine Mom spricht es afrikanisch aus. Wo auf
Genau.
dem afrikanischen Kontinent lassen sich eigentlich deine Wurzeln oder du dich verorten? Ich komme aus Westafrika, um genauer zu sein, aus Sierra Leone. Das liegt an der Westküste Afrikas.
Okay, Himmelsrichtung ist bei uns dieselbe. Sierra Leone. Ja, kennen wir auf jeden Fall mit dem Peace-Diamanten.
Genau, ja. Ne, jeder kennt den Film Blood Diamond.
Ja.
Da wurde das ja ausführlich, wie sagt man, ausführlich und detailliert erklärt, die Blutdiamanten und so weiter. Und dann noch die Zeit mit Ebola.
Natürlich, ja, die Zeit mit Ebola
Ja.
war heftig, ja. Ja.
Aber nee, das ist gar nicht durch Blood Diamond. So, wie kam ich überhaupt? Ein Bekannter von mir kommt nämlich auch aus Sierra Leone. Und der hat mich
Ah,
einfach ein paar
interessant.
Sachen aufgeklärt, was auch Nahrung heißt, so sehr Cassava-lastig.
Oh,
Siehst du?
ja, das stimmt. Wir essen zum Beispiel selten Fufu. Wir essen sehr viele Reisgerichte, Jollof-Reis und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viele Reisgerichte. Okay. Es hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und bist du auch
Ja.
schon in Sierra Leone gewesen?
Ja, letztes Jahr, also Ende Januar, war ich dort zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder. Es war das erste Mal und es war ein sehr faszinierendes Erlebnis für mich, weil ich einfach mal kennenlernen durfte oder sehen durfte, wie die Menschen dort leben, wie sie ihren Alltag bewältigen. Und es war für mich einfach nur so krass zu sehen, dass sie, obwohl sie jetzt, ich will jetzt nicht sagen, sie leben in ärmlichen Verhältnissen, einige natürlich schon, aber in einfachen Verhältnissen. Und dass sie trotzdem mit einem Lächeln durch die Gegend gehen, wo hier die Deutschen, obwohl sie fast alles haben, weißt du, mit richtigen grimmigen Gesichtern durch die Gegend laufen,
Ja,
wo man dann dachte,
klar. Ja. Was war eigentlich
echt
damals, also zu dem
faszinierend.
Zeitpunkt, das Motiv dann für die Reise? War es wirklich, deine Familie wieder zu besuchen? Oder war das für dich ein spiritueller Grund, dass du sagst, hey, ich muss wieder nach Hause? Wie war das für dich, der Ursprung für die Reise?
Es gab für mich persönlich mehrere Gründe. Einerseits natürlich, weil ich meine Oma sehen wollte, weil ich hatte sie ja davor nie gesehen, nur mit ihr telefoniert. Und auch aus spirituellen Gründen, ja, weil es kam mir vor, also ich habe mich sehr entwurzelt gefühlt, weil damals, weil ich bin mit 19, also 1994 sind wir nach Deutschland gekommen aufgrund des Bürgerkrieges. Ich war damals 1,5 Jahre
Ah,
und
okay.
ich kannte
die afrikanische Kultur nicht wirklich hat. Nur das, was meine Eltern mir gezeigt haben.
Ja.
Oder das, was im alltäglichen Leben, was man so
Ja.
sieht von den Eltern und so
Oder
weiter.
was,
Ja.
das, was sie dir zeigen wollten, ne?
Ja.
Ja, oder
Diaspora-Fach. Ja.
das. Ja, und ich hatte nie so eine richtige Verbindung zu Afrika gehabt. Ich bin auch in einer Gegend aufgewachsen, wo zu 90% nur Deutsche sind. Meine Freunde waren alle nur Deutsche. Bis zur 10. Klasse war ich die einzige Schwarze in meiner Klasse. Also
Du bist nicht
ich
allein.
habe, oh Gott, Gott sei Dank. Und das war halt kein so gutes Gefühl für mich.
Ja.
Und dann irgendwann, wo ich den Kontakt zu Afrikanern aufbauen konnte, habe ich mich wie ein Außenseiter gefühlt, weil ich mich deren Meinung nach mehr deutsch verhalten habe als afrikanisch,
Ja,
weißt
ja.
Wenn du jetzt Afrikaner sagst, dann meinst du Afrikaner, die auf dem afrikanischen Kontinent geboren und aufgewachsen sind. Und nicht so wie du jetzt in Deutschland groß geworden bist, mit Eltern, die aus zum Beispiel Sierra Leone oder Ghana kommen. Also
ja,
Diaspora,
genau.
diasporisch sind. Okay.
Genau.
Und du sagtest spirituelle Gründe auch. Also deine Großmutter wolltest du sehen, was du auch gesehen hast. Du hast jetzt Erfahrungen dann gemacht. Und du meintest, du hast dich entwurzelt gefühlt. Wie war es dann jetzt in Sierra Leone zu sein und jetzt sozusagen bei deinen Wurzeln zu sein? Wie kommt es zusammen?
Also einerseits war das natürlich sehr bereichernd,
Ja.
weil man hat Menschen gesehen, die so sind, wie man selbst ist, die
Ja.
alle dunkelhäutig sind, ne? Natürlich
Ah,
natürlich eine
okay.
Minderheit in
Ja.
Deutschland
Ja,
und
ja,
dort
ja.
nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, auch da habe ich mich teilweise entwurzelt gefühlt, weil ich halt eben nicht so bin wie sie. Und die haben mir das auch deutlich gezeigt, dass ich die Schwarze oder die Sierra Leonerin aus Deutschland bin, weißt
Ja,
du? Und
ja.
es gibt ja sogar einen bestimmten Begriff für Menschen wie uns, also für Sierra Leone, die aber in Europa aufgewachsen sind. Wir werden Jessie genannt von den Einheimischen in Sierra
GC.
Leone. Genau. Und sie akzeptieren einen nicht wirklich als Sierra Leone. So
Ja.
kam es mir vor. Und das hat mich dann wiederum nachdenklich gemacht, wo ich mich gefragt habe, wie kann es sein, dass ich wieder in Deutschland zu Hause bin, aber in meiner Heimat auch nicht wirklich zu Hause bin,
Ja,
weißt
ja,
du?
ja,
Hat
ja,
sich dieses Gefühl oder dieses Empfinden dann geändert in der Zeit, in der du da warst? Wie lange warst du überhaupt in Sierra Leone?
Ich war ein Monat, wo ich
Oh,
dort war.
das ist lang.
Und was hat sich in
Lang.
diesem einen Monat geändert? Deine Beziehung dadurch? Auch, haben sich die Leute dann anders gesehen, nachdem du einen Monat mit der Familie warst?
Ja, also sie haben sich an meine Art gewöhnt, sage ich mal so.
Hey.
Weil ich bin schon ein sehr spezieller Mensch.
Okay. Ja.
Und ja, natürlich mit der Zeit haben sie mich dann auch schätzen gelernt, haben mich in ihre Kreise akzeptiert. Aber es war wirklich ein Prozess gewesen. Es hat wirklich eine Zeit lang gedauert.
Ja. Hast du dir dann auch selber deine Umgebung dann akzeptiert, wie sie ist, oder hast du dann trotzdem bis zum letzten Tag immer noch Schwierigkeiten gehabt, manche Sachen zu verstehen oder nachzuvollziehen?
Ja, für gewisse Dinge hatte ich tatsächlich bis zum letzten Tag, wo ich dort war, meine Probleme gehabt.
Wie zum Beispiel, wenn ich fragen darf?
Wie zum Beispiel die Rolle der Frau, dass sie halt sehr viel macht, während die Männer, okay, die machen zwar auch was, aber man merkt schon, dass die Frau mehr Aufgaben zu bewältigen hat als zum Beispiel der Mann. Was mir aufgefallen ist, um 4 Uhr morgens sind die Frauen schon aufgewacht, um zum Fluss rüber zu gehen, um Wasser zu holen, ne?
Ja.
Während die
Ja.
Männer noch geschlafen haben.
Ja.
Und dann natürlich haben sie Frühstück gekocht und alles Mögliche. Und die machen an einem Tag so viel, das ist unglaublich.
Ja.
Und das fand ich eigentlich so ein bisschen schade, weil ich finde, eine Frau sollte nicht so viel Arbeit haben.
Ja.
Kann ich nachvollziehen. Zumindest den Aspekt, dass wenigstens die Sachen gleich aufgeteilt sind, ne? Weil es ist ja
Genau,
ein
genau.
Haushalt, den zwei Menschen führen möchten. Und dementsprechend kann man dann auch die Aufgaben teilen. Aber so, weil ich war ja selber auch in Kamerun im Dezember. Genau, und ich habe das genauso aufgenommen, wie du das auch siehst. Also vor allen Dingen, was mir viel mehr aufgefallen ist, dass die Frauen haben ihren Teil und die Männer haben ihren Teil. Das ist nicht
Genau,
so alles so
genau.
zusammen und gemischt wie hier in Deutschland, sondern jeder arbeitet so an seinem eigenen Ding. Aber zum Beispiel für die Frauen war es dann so, in Kamerun zumindest, dass alles, was Geld, was Arbeit ist, also was rausgehen und Geld verdienen bedeutet, ne? Das hat nichts mit der Frau zu tun.
Genau, ja. Ja. Das fand ich wiederum gut.
Ja. So, dein Job ist einfach nur zu Hause zu bleiben und den Haushalt zu machen.
Mhm.
Grundsätzlich. Genau. Genau. So ist es ein bisschen kommuniziert. Und dann war es dann für mich irgendwann mal so, dass ich dann gesagt habe, weißt du, vielleicht ist es nicht so dieses selbe Rollenbild, was wir in Deutschland haben, aber ich habe einfach versucht, dann irgendwann mal in Kamerun meine deutsche Mentalität beiseite zu legen und es einfach so aufzunehmen, wie es ist. Weil für die ist es ja genauso extrem merkwürdig, wenn sie hierher kommen und die Frau steht auch um 7 Uhr auf, trinkt ihr Kaffee und geht zur Arbeit.
Eben, das stimmt.
Und ich denke dann, dass die Frauen dort auch nicht so zufrieden wären mit diesem Bild, dass sie aktiv arbeiten gehen müssen und Geld verdienen.
Das stimmt.
Ja.
Ich habe auch jetzt, um denn auf den spirituellen Aspekt wieder zu kommen, zum Beispiel in deiner Beschreibung auf Instagram, auf deinem Account, da sind ein paar wie Afrophil oder Omnis-Bezeichnungen. Ich muss ehrlich sein, ich musste erstmal googeln, was viele davon bedeuten. Weil ich habe deinen Account seit längerem verfolgt. Ich glaube, ich habe ihn auf dem Afro-Germany oder Melanin-Germany gesehen und auch Empfehlungen. Und so kam ich dann auch auf zum Beispiel deinen Buch, weil du ja Autorin bist, Hidden Kingdoms.
Genau.
Und wollte ich da fragen, erstmal, wie kam es auch zu dem Buch, also Hidden Kingdoms, dass du ein Buch schreiben wolltest? Ich habe das Cover gesehen und ich habe gleich eine Verbindung gespürt. Das war nicht so, mal schauen, sondern es war, okay, eine Autorin, die so aussieht wie ich, kommt aus demselben Kontinent, Westafrika, und dann habe das Buchcover auch gelesen und dachte ich so, okay, die Kraft der Vorfahren, die Vorfahren sind hinter dir, deine Ahnen, sie unterstützen dich. Und du siehst dann mit sozusagen schamanartig, was man sich vorstellt, wie Naturgeister. Und es war etwas, das mich sehr interessiert hat. Wollte ich fragen, wie kamst du eigentlich da, dieses Buch, also dein Buch, in die Welt zu setzen? Was war der Initialzünder?
Also die Idee zu Hidden Kingdoms hatte ich schon seit längerem. Also ich werde ja von der afrikanischen Community schon seit längerer Zeit getriezt, ein afrikanisches Buch herauszubringen.
Ja.
Schon wo mein erstes Buch damals rauskam, 2016, haben mich unzählige Leute gefragt, ob ich denn auch ein afrikanisches Fantasy-Buch herausbringen würde.
Mhm.
Ich meinte, ich weiß es nicht.
Mhm.
Wahrscheinlich irgendwann, bei mir hat es immer mit dem zu tun, was mich zurzeit beschäftigt.
Ja.
Ja.
Also ich schreibe halt das, was mich beschäftigt, was ich als wichtig empfinde.
Mhm.
Und damals wusste ich auch noch nicht sehr viel über die afrikanische Kultur oder speziell westafrikanische, sierra-leonische Kultur. Das kam alles mit der Zeit. Also erst, wo ich eigentlich begonnen habe, mich mit afrikanischer Geschichte zu befassen und herausgefunden habe, dass wir Königreiche hatten, unzählige Königreiche, dass wir gar nicht diese Buschmenschen waren, wie man uns in den Schulen beibringt, dass wir wirklich, wirklich Errungenschaften hatten, die eigentlich ein sehr mächtiges Volk waren oder Völker, ne? Weil wir haben ja mehrere Volksgruppen in Afrika.
Ja.
Dass das alles so ein bisschen unterdrückt wird von den Europäern.
Klar.
Und dann ist die Inspiration gekommen, weil ich hatte natürlich so viel Stoff gehabt. Und auch dann, wo ich in meiner Heimat war, meine Großeltern, also meine Großmutter, hat mir sehr viele Geschichten über unsere Sagen und Mythen erzählt.
Mhm.
Wie zum Beispiel, aber diese Sage gibt es zum Beispiel auch in Ghana, über diesen Spinnenmann. In Ghana wird der
genannt. Ja, genau. Ja. Kenn ich, der ist in der, ja.
Genau, und bei uns heißt der zum Beispiel Anes oder Panes, weil der wird also von uns halt als so ein alter Spinnenmann dargestellt.
Als Trickster Anansi in der Serie, in der Serie vor kurzem, wie heißt die Serie nochmal auf Netflix, die ist gerade sehr beliebt.
Diese irgendwas mit Götter oder nicht?
Ich habe sogar das Buch gelesen, New Gods oder sowas. Weißt du was?
Ja,
und der Schauspieler hatte ein paar Ausschnitte, wo der auch, während er gesprochen hat, hat er verschiedene Akzente angenommen.
Mhm.
Und er wurde auch gefeuert. Weil die meinten, er wäre zu aggressiv und könnte ein Aufruhr in der schwarzen Community in Amerika kreieren, sodass die Leute rebellieren könnten gegen das System.
Mhm.
Weil er einfach Sachen, so wie du Sachen erzählst in deinen Büchern und in deiner Kunst, hat er einfach so gesagt, jede Sekunde stirbt ein wundervolles, braunes, karamellisiertes, schwarzes Kind und es juckt niemanden. Ihr seid die größten Sklaven, weil wenn ich euch eure Art zu denken, euch beibringe, wie man denkt, dann habe ich euch alles genommen. Und solche Sachen hat er on live Television gesagt.
Ja, das ist
hart. Und dann haben die gesagt, na, we gonna cut this. Ja. Und dann wurde aus der Serie rausgenommen. Und der hat nämlich Anansi dargestellt in Spingott.
Heftig. Ja, aber überraschend ist es nicht, ne?
Nee, das ist das Traurige dran, ne?
Ja, sobald man die Wahrheit sagt, ne, passieren dann solche Sachen. Weil, ich sag das mal so, die Weißen oder viele Weißen wollen eben nicht, dass ein Schwarzer sich auf die Seite von seinen eigenen Leuten stellt. Das allein ist ja schon ein Problem für sie.
Ja.
Oder wenn man die Wahrheit ausspricht, die traurige Wahrheit ausspricht, was sie unseren Leuten antun oder warum Afrika bis heute leidet, weißt du?
Ja. Vor allem, du nimmst ja auch wichtige Stichwörter so, bis heute leidet, weil es wird immer so dargestellt, als war es so. Aber es ist ja immer noch der Fall.
Eben.
Und man versucht so davon abzulenken, dass es immer noch so ist. Und dass die Menschen genauso versklavt werden, bloß auf eine andere Art und Weise.
Genau. Da kommen wir zum Beispiel zum Thema Neokolonialismus, ne? Und so weiter und so fort.
Das ist wirklich verrückt. Nee, aber selbst für mich war dann auch, als ich dein Profil gesehen habe und auch das Buch, extrem die Frage so, wie, weil du hast jetzt auch geschildert, dass bis zum Zeitpunkt, wo du nach Sierra Leone gegangen bist, hast du ja dementsprechend nur den Kontakt zu Afrika gehabt, den dir deine Eltern gegeben haben. Und dann ist dann die Frage für mich so in deiner Kindheit, wie war es so für dich einfach Afrika? Was war Afrika für dich? Was hat es für dich bedeutet, schwarz sein, eine schwarze Frau zu sein?
Schwarz zu sein, also erstmal schwarz zu sein, eine Frau zu sein, ist wieder ein anderes Thema. Natürlich. Schwarz zu sein hat für mich damals oder vor allem als Kind bedeutet, nichts zu sein, das muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch sehr krasse Depressionen gehabt.
Crazy, ja.
Weil ich habe einfach gedacht oder ich hätte mir gewünscht, weiß zu sein.
Ja.
Weil alle im Fernsehen waren weiß, die ganzen Models waren weiß.
Ja.
Die Bücher, die ich gelesen habe, die Protagonisten sind weiß.
Ja.
Alle Weiße um mich herum.
Ja.
Und dann auch noch meine Klassenkameraden, die alle weiß sind. Und die Witze, die sie über Afrika gemacht haben.
Klar.
Das hat einen sehr heruntergezogen. Und ich habe mich echt gefühlt, manchmal habe ich mir echt gewünscht, keine Afrikanerin zu sein.
Ja.
Dann kam natürlich noch die Zeit, wo ich angefangen habe, mich zu bleachen, weil ich meine Haut zu dunkel fand und so weiter. Also das war schon sehr, sehr heftig gewesen. Ich hatte richtigen Selbsthass gehabt.
Ja. Ja.
Und ich bin aber echt stolz, dass ich das mit der Zeit abgelegt habe.
Wir auch.
Leben gelernt habe.
Vor allen Dingen die Frage ist für mich, wie kam die Wende? Weil es ist ja schon sehr extrem und wenn ich jetzt mit dir rede, ne, dann hörst du dich schon nach einer sehr stolzen afrikanischen Frau an.
Und selbstbewusst dazu. Also so ein Buch ist ja nicht ein Prozess, den man so einfach so startet, weil ich persönlich schreibe auch sehr viel und die ein oder anderen Dinge. Da braucht man schon eine gewisse Kreativität und besonders mit dem wenigen Material und Disziplin, was man vom afrikanischen Kontinent hat, weil teilweise wir in der Diaspora haben schon ein falsches Bild und die Afrikaner auf dem Kontinent selbst haben ein Bild, das nicht unbedingt der Realität entspricht.
Ja.
Genau. Ja, um das alles irgendwie auszusortieren und alles Mögliche, das ist echt nicht einfach.
Ja.
Aber bei mir, das war ein Prozess gewesen, über mehrere Jahre, würde ich sagen.
Ja.
Es fing damit an, als ich, es fing eigentlich schon davor an, bevor ich mich mit der afrikanischen Geschichte befasst habe, dass ich einfach eingesehen habe, dass es nichts bringt, wenn man sich selbst hasst. Dass man sich so hinzunehmen hat, wie man ist.
Ist, ja.
Weil jeder Mensch ist besonders auf seine eigene Art und Weise.
Wenn
man das erkannt hat, meiner Meinung nach, ist man echt zu stoppen.
Ja, definitiv. Definitiv. Was einfach schade ist, aber dass viele einfach sterben, ohne es jemals zu wissen, dass sie besonders waren.
Das ist echt schade.
Ja. Aber deswegen brauchen wir mehr von solchen Gesprächen, solchen Plattformen, wo man sich austauschen kann.
Definitiv.
Weil schon allein mit dem Gespräch, was ich jetzt mit dir hier führe, du öffnest mir ja wieder die Augen in einzelnen Aspekten, die ich so nicht ganz gesehen habe.
Ja, das freut mich.
An dieser Stelle würde ich dich gern fragen, was war denn deine Brücke oder dein Medium, das du zu dir selbst gefunden hast? Die Wörter, die ich dann oft in der Beziehung zum Beispiel höre, ist Spiritualität oder wenn Sänger, Artisten, was auch immer, in ihren Liedern, ihrer Kunst sagen, ich bin nach Afrika gegangen für Spiritual Cleansing. Was bedeutet Spiritualität oder afrikanische Spiritualität für dich?
Was bedeutet afrikanische Spiritualität für mich? Ich glaube, es gibt mehrere Definitionen, aber für mich ist Spiritualität im Allgemeinen eine Methode, zu sich selbst zu finden. Mhm. Bei Religion ist es zum Beispiel so, dass man sich sehr auf externe Dinge fokussiert, alles, was halt außerhalb von einem passiert.
Ja.
Zum Beispiel ein Gott, der außerhalb von einem existiert.
Mhm.
In der Spiritualität ist es genau andersherum. Man sucht nach dem Gott in sich. Man konzentriert sich auf die Fehler, die man hat. Also erstmal muss man sagen, dass Spiritualität negative Seiten nicht verteufelt. Wir sagen, ohne negative Seiten gibt es keine positive Seite.
Wichtig
ist, dass man die Balance findet, also das Gleichgewicht.
Ja.
Wenn man zum Beispiel seine negative Seite zu sehr nährt, dann wird sie erst böse.
Verstehe.
Dasselbe auch mit der positiven Seite. Also das hat echt viel mit Gleichgewicht zu tun.
Mhm.
Man kann negative Seiten haben und die können gut sein.
Ja.
Man kann positive Seiten haben, die zum Beispiel negativ sein können.
Ja.
Also das ist immer so eine Gleichgewichtssache.
Mhm. Das heißt zum Beispiel, Selbstliebe über übertriebene Maße kann zu Narzissmus werden.
Genau, das ist es.
Ah, und Eifersucht, und wenn man jemanden sieht und diesen besser Eifersucht, im schlimmsten Fall zu Hass und dann eben zu Zerstörung von sich selbst und anderen.
Genau.
Was weißt du an dieser Stelle, was mich interessiert hat, du hast gerade den Vergleich gemacht zwischen Religion und Spiritualität. Und oftmals auch in afrikanischen Haushalten, wie ich auch selbst erlebt habe, ist, dass man sehr gläubig ist im Sinne von Religion und es ist immer in der Dichotomie. Das heißt, das kann nicht sein, dass du gleichzeitig an Jesus glaubst und zum Beispiel an Spiritualität, weil die Leute tun dich dann gleich in eine Box reinstecken, so zum Beispiel in Haiti, da wird ja Voodoo, das wird verteufelt, und man sieht es in diesen ganzen Filmen, Ouija Board und so weiter, Leute hauen das einfach in Filme rein, ohne den Kontext zu wissen, die Geschichte zu wissen, und ich persönlich bin auch diesbezüglich ignorant, aber was ich dann besonders gesehen habe, ist bei meinen Eltern oder in der Familie, Die sind sich gar nicht dessen teilweise bewusst, würde ich jetzt mal sagen. Die gehen zum Beispiel, manche gehen in die Kirche, aber dann gehen sie in den Wald und nehmen bestimmte Kräuter und werfen das im Wald nach links und rechts, um ihre Ahnen zu ehren, damit sie dann mit denen ins Gespräch kommen. Und es ist ja eigentlich eine Kombination von Spiritualität und Religion und auch viele Riten, die es gibt. Wie kommt es eigentlich dazu? Oder glaubst du, ist es möglich, beides zu kombinieren, gleichzeitig an Jahwe, Jehova zu glauben und gleichzeitig aber auch spirituell zu sein und mit seinen Ahnen in Verbindung zu stehen?
Das ist definitiv möglich. Deswegen gibt es ja zum Beispiel spirituelle Praktiken wie Voodoo, Hoodoo, die in Haiti, in der Karibik oder halt eben in kreolischen Gesellschaften praktiziert werden.
Ja.
Das sind ja alles Praktiken, die Christentum verbinden mit traditionellen afrikanischen spirituellen Systemen.
Ja.
Also möglich ist es schon, aber in meinen Augen ist es halt dann keine richtige Spiritualität, sondern man ist teilweise halt unsicher, weil man weiß nicht, wie man sich entscheiden soll. Glaubt man nun an dem, was uns die Europäer gebracht haben, aufgezwungen haben, sagen wir so. Oder glauben wir an das, was unsere Vorfahren seit Jahrhunderten von Jahren praktiziert haben?
Ja.
Was natürlich, kann jeder machen oder an das glauben, was er möchte. Es gibt Menschen, die Hoodoo und Voodoo praktizieren und sie sind viel spiritueller als zum Beispiel andere Spiritualisten. Also man kann es echt nicht verallgemeinern.
Mhm. Ja.
Mhm. Also, aber ich möchte noch ganz kurz mal erklären, was afrikanische Spiritualität überhaupt ist. Ich meine, es fällt ja alles unter dem Begriff Okkultismus.
Genau.
Okkultismus kommt aus dem lateinischen Occultus und heißt nichts weiter als verborgen.
Verborgen, ja.
Also Okkultismus ist die Lehre von geheimen Praktiken. Und dazu gehört halt eben die afrikanische Spiritualität.
Mhm.
Nicht jedes afrikanische Land hat dieselbe Spiritualität. Jeder hat so seine eigene Art der Spiritualität. Zum Beispiel in Nigeria ist es ja die Ifa oder Loa, wo die sich mit den Orishas beschäftigen.
Mhm.
Oder auch die Vodun-Praktik der Fon-Leute aus Benin. Also es gibt keine einheitliche afrikanische Spiritualität, sondern jeder hat so seine eigene spezielle Praktik.
Gibt es aber Schnittpunkte?
Schnittpunkte gibt es definitiv viele, die afrikanische Spiritualität praktizieren, sind Animisten. Also Animisten sind Leute, die glauben, dass alles Leben hat. Bäume, Luft, Natur, alles hat halt Leben.
Ja.
Man kann mit ihnen kommunizieren und so weiter. Das beinhalten eigentlich so gut wie alle Spiritualisten und auch dieses Glaubenssystem der Ahnen, dass sie ihre Ahnen verehren.
Ja. Da hast du definitiv recht. Vor allen Dingen wollte ich da kurz reinkrätschen, weil ich mag es immer mit Beispielen zu arbeiten, auch wenn Leute das dann im Nachhinein sich anhören, was wir hier besprochen haben, weil du hast auch tolle Begriffe genannt und die auch sehr gut definiert, aber immer wieder mit Beispielen das zu bekräftigen, weil zum Beispiel ich war ja in Kamerun und mein Vater zum Beispiel, er ist kein gläubiger Mensch, was dieses Religiöse angeht. Aber wiederum dieses Spirituelle, was er schon von klein auf kennt. Das heißt, er glaubt genau an diese Sachen, die du gesagt hast, an seine Ahnen, alles lebt.
Da wird das nie in Frage gestellt.
Genau, das wird nie in Frage gestellt. So, das ist eine Sache, die ist einfach fix. Wir gehen jetzt dort in diesen Raum rein, da wurde sein Großvater beerdigt, sein Urgroßvater und wir tun jetzt ein Feuer anzünden und wir sprechen mit ihm, wir bringen ihm Wärme, wir geben ihm sogar noch ein bisschen Essen und das sind solche Sachen, wo ich dann wirklich dort war, ne? Und ich muss das erstmal verstehen, okay, ich bin hier gerade mit einer Person, die eigentlich nichts mit sowas zu tun hat, aber da gibt es keinen Kompromiss.
Ja, in Afrika ist es ohnehin anders als zum Beispiel wir hier in der Diaspora.
Mhm.
Da sind die schon noch sehr verbunden mit ihren traditionellen spirituellen Systemen.
Ja.
Für die ist es völlig normal, dass sie ihre Ahnen verehren und am nächsten Tag in die Kirche gehen.
Ja.
Das sind einfach Dinge, sie haben es geschafft, das miteinander zu verbinden, um ehrlich zu sein. Das, was wir hier in der Diaspora aber irgendwie dann nicht hinbekommen.
Ja. Aber irgendwo habe ich dann auch das Gefühl, es liegt auch dran, weil wir einfach zu weit weg davon sind. So, ich kann nicht einfach so morgen aufstehen und sagen, ich gehe jetzt ans Grab von meinen Urgroßeltern. Vor allen Dingen meistens, in Kamerun ist es so, dass es wird meistens ein kleines Häuschen gebaut und da werden die Köpfe, also die Schädel von den Toten sozusagen verbuddelt.
Mhm.
Genau, von einem Stamm sozusagen. Und dort sozusagen die Nachfahren, die dort hinkommen und sozusagen die Vorfahren ehren wollen oder begrüßen wollen, die machen dann dementsprechend Feuer, geben denen Wärme, Essen und Aufmerksamkeit. Und diesen gewissen Respekt einfach. Weil ich habe auch damals gesagt, als ich zurückgekommen bin, dass wirklich das Wichtigste in der afrikanischen Kultur, kann ich wirklich sagen, ist Respekt.
Oh ja.
So, es
deswegen
gibt nicht,
sind ja Familien so wichtig in afrikanischen Kulturen.
Ja. Es gibt wirklich nichts Wichtigeres als wirklich Respekt gegenüber. Und vor allen Dingen die Leute, die schon vor dir da waren.
Genau.
Die haben den Weg für dich geebnet.
Genau. Und deswegen macht dann alles so einen vollen Kreis, ne? Genauso auch, wie du es gerade schilderst.
Ja. Ja, wie gesagt, dieser Respekt und der Zusammenhalt in der Familie ist halt eben so ein Überbleibsel aus der damaligen afrikanischen Spiritualität, dass man gesagt hat, dass die Ahnen diejenigen sind, die einen führen, die einen helfen, wenn man zum Beispiel Sorgen hat oder Rat benötigt. Sie sind diejenigen, zu denen man gehen sollte, wenn man Hilfe in irgendwas benötigt.
Ja.
Also die Ahnen wurden sehr hochgestellt und bis heute sieht man das ja, wie wir Älteren gegenüber sind, dass wir sie nicht mal mit Vornamen ansprechen.
Nicht mehr meine eigene, never.
Genau, niemals. Sondern Respektformeln benutzen müssen, ne? Oder Respektnamen.
Ja. Was ich auch sehr gut finde, weil die haben länger gelebt als du, noch mehr gesehen.
Genau.
Ich habe sogar vergessen, was ich gerade sagen wollte. Aber vor allem, was du gesagt hast bei den Ahnen, weil auch meine eigene Mom hat es gesagt, oftmals sagt die so Phrasen und das habe ich einfach als kleineres Kind nicht verstanden. Wo die sagte, Mama, was soll ich in der Situation sagen? Also sagte mir sie zum Beispiel zu mir, deine Ahnen werden dir schon den Weg leiten. Und es war für mich sowas komplett Komisches, weil dann eine Schwester von ihr oder Tante, die sehr christlich ist, sagt dann Jesus, weißt du? Und dann ist es ein bisschen so, weil es wird oft dieser Kontrast dann gesehen, weil so Naturheilkunde und wenn man jetzt Weihrauch anbrennen würde zum Beispiel, dann wird es hier wird es so als von hier aus, als Europa wird es in Afrika so als, wenn man das bei uns Sorcellerie, Hexerei genannt, ne? Aber hier, wenn du hier das machst, du kannst es sogar studieren, das nennt man dann Naturheilkunde. Aber dort drüben, bei den Leuten ist es Hexerei, hier ist es Naturheilkunde mit Studium.
Ja, das ist halt eben diese Heuchelei. So, sobald die Weißen dasselbe machen, ist es was ganz anderes.
Natürlich, dann ist auf einmal okay.
Genau, machen es die Schwarzen, ne, hat es irgendwas mit Satan zu tun, wird es dämonisiert und so weiter und so fort. Aber da sind wir teilweise das Problem, weil wir das unterstützen, weil wir uns selbst dämonisieren. Ne? Mhm. Und es gibt zum Beispiel diese Nollywood-Filme, da werden ja die ganzen negativen Beispiele aufgezeigt. Da werden ja immer wieder, wenn irgendwas mit Voodoo kommt, wird es immer im negativen Sinne gezeigt, dass dann die Christen zusammen beten, damit der Voodoo-Fluch von einem weicht und so weiter. Also unsere afrikanischen Filme tragen einen großen, großen Beitrag zu der Dämonisierung afrikanischer Spiritualität.
Was ist dann deiner Meinung nach eine Lösung? Vor allem für Leute, die sich jetzt, die sehen die vier Hauptreligionen, die sehen Buddhismus, Hinduismus, Christentum, Judentum und können sich einfach nicht damit identifizieren. Islam. Und den Islam zum Beispiel, es gibt noch so viel, die sind halt die bekanntesten. Und jetzt, die versuchen eine Art zu finden, wo sie sich selbst finden und haben jetzt ihre Anfänge, die sehen jetzt, okay, guck mal, das Hauen, die redet über afrikanische Spiritualität. Was würdest du denen empfehlen, wie sie da reinstarten können? Wo sollen sie ansetzen?
Bei mir war das so gewesen, denn ich war ja Muslimin, ich war sehr gläubige Muslimin gewesen.
Ja.
Meine Eltern sind ja immer noch muslimisch. Bei mir fing es tatsächlich an, als ich mich mit meiner eigenen Kultur befasst habe. Denn ich sage immer, wenn man nicht weiß, wer man war oder wer man ist, dann weiß man auch nicht, wohin man gehen möchte. Also man muss wirklich mit sich selbst anfangen, mit der eigenen Kultur anfangen, die Großeltern ausquetschen, fragen, so wie sind unsere Praktiken in unserem Land und so weiter. Und wenn man von ihnen nichts erfährt, dann im Internet versuchen nachzuforschen. Also es gibt wirklich Möglichkeiten.
Ja.
Und man muss dann für sich selber entscheiden, ist das der Weg, den ich gehen möchte? Möchte ich wirklich afrikanisch spirituell sein oder möchte ich atheistisch sein, weil ich einfach keine Lust mehr habe auf irgendwas, was mit Glaube oder Spiritualität zu tun hat.
Interesting.
Ist es auch was Persönliches, weil wir oft das einfach nach draußen tragen und versuchen, andere Leute zu ändern? Weil um dich selbst zu finden, guckst du ja in dich rein. Ich persönlich schaue in mich selbst rein. Was jemand anderes macht, interessiert mich überhaupt nicht.
Genau.
So, solange du niemanden schadest, ist alles in Ordnung. Deswegen, ich würde mal sagen, ich habe jetzt zum Beispiel auch keine richtige Richtung, wo ich komplett hingehe, sondern ich sehe so viele verschiedene Aspekte, wo ich Lehren draus ziehen kann. Das heißt, nur weil ich Bananen mag, heißt das ja nicht, dass ich keine Äpfel mag. Ich glaube, dass Äpfel gut für meine Gesundheit sind und noch Bananen. Wenn ich im Christentum eine Passage finde, liebe deinen Nächsten, das ist eine sehr schöne Botschaft, die kann ich übernehmen. Und dann sehe ich im Islam, zum Beispiel, dass du, wenn du jemandem was Gutes tust, dann wird es wieder zurückkommen und du wirst mit Reichtum von anderen belohnt, was auch wieder was Schönes ist. Das kann ich auch adoptieren.
Ja, deswegen bezeichne ich mich ja als Omnist.
Ja.
Oder Omnistin. Ein Omnist ist ja nichts weiter als ein Mensch, der zwar nicht an Religion glaubt, aber überzeugt davon ist, dass Wahrheit in allen Religionen zu finden ist.
Mhm. Ja.
Und das lebe ich halt eben aus. Und ich suche in jeder spirituellen Praktik das Positive und lebe das halt eben aus. Und das ist ja das, was Spiritualität ist, dass man für sich selbst entscheidet, ne? Wie möchte ich leben? Ja. Weißt du, bei Spiritualität geht es nur um dich. Es geht nicht um andere Menschen, es geht nur um dich, um dein eigenes Glück, wie du dein Leben siehst. Man sagt ja auch in der Spiritualität, schaffe deine eigene Realität. Ja? Und man, zum Beispiel durch Shadow Work und so weiter, gibt es die Möglichkeit, dass man in sich geht oder mit Meditation auch, dass man in sich geht.
Was ist genau Shadow Work?
Was man selber möchte im Leben, nicht das, was die Eltern einem beigebracht haben oder das, was die Gesellschaft von einem möchte. sondern dass man wirklich für sich selbst entscheidet, so, wer bin ich überhaupt, ne? Ja. Weil einem wurde immer nur durch die Gesellschaft gesagt oder durch die Eltern gesagt, wer man ist. Aber nie hat man selbst entschieden, ja, wer möchte ich denn sein? Wer bin ich denn? Wer denke ich, dass ich bin?
Ja.
Und wenn man sagt, bin ich zufrieden mit der Person, die ich jetzt bin? Wenn ja, dann versucht man das auszubauen, das noch zu steigern, dass man ein besserer Mensch wird. Wenn man sagt, nein, ich bin nicht zufrieden mit der Person, die ich jetzt bin, dann muss man wirklich sehen, wie man das ändern kann. Aber man darf natürlich nichts erzwingen, denn alles braucht seine Zeit. Es gibt Menschen, die ihr Leben lang also die Zeit brauchen, um sich zu ändern oder die Person zu werden, die sie sein wollen.
Ja. Da hast du definitiv recht. Vor allen Dingen, wir hatten auch vor zwei Wochen, bevor dieses ganze Corona-Zeug über die Decke gegangen ist, haben wir eine Folge aufgenommen. Und da ging es ja auch wirklich drum, vor allen Dingen im afrikanischen Haushalt, diesen elterlichen Druck, den du hast für deine Ausbildung. Ja. Und da war dann auch einfach unser Fazit am Ende, wirklich deinen eigenen Weg zu finden. Weil alles, was wir alle gemeinsam haben, ob Mann, Frau, ob schwarz oder weiß, groß, dick, dünn, jeder will glücklich sein.
Ja.
Und ich denke, du kannst so ja nur glücklich sein, indem du das umsetzt, was du gerne machen möchtest.
Genau.
Ja.
Ich meine, wie viele Menschen gibt es denn, die denken, dass sie ihr eigenes Leben leben, aber eigentlich das Leben der Eltern leben?
Ja.
Ich kenne zum Beispiel sehr viele, die sagen zu mir, Hawa, ich würde gerne meine Religion ablegen, aber ich habe Angst, meine Eltern zu enttäuschen.
Ja.
Wo ich mir denke, irgendwann sterben deine Eltern. Dann genau. Bist du alleine auf dieser Welt.
Das stimmt.
Möchtest du wirklich ein Leben leben, das dich unglücklich macht, ja, nur wegen deinen Eltern?
Das stimmt.
Und das allein, dass wir immer dieses Opfer begehen für unsere Eltern, was ja eigentlich toll ist und zeigt, was wir Familienmenschen wir sind, aber das zerstört uns doch innerlich.
Ja.
Und das führt halt nur weiter dazu, dass wir diesen Selbsthass entwickeln und dann irgendwann gar keine Lust mehr auf Afrika und unsere eigene Kultur und unsere Leute haben.
Das heißt, ist das die Balance, von der du redest? Man kann sich zwar für andere nicht unbedingt aufopfern, aber in die hinein investieren oder einen Teil von sich geben, aber muss halt schauen, dass man auch sieht, wo man bleibt dabei.
Genau.
Das heißt, man muss auch abwägen, denn was du nicht abwägst, kannst du ja auch nicht managen.
Eben, so ist es.
Oh, das sind auf jeden Fall sehr interessante Aspekte. Du hast meinen Horizont in dem Sinne erweitert, weil ich habe auch gesehen, jetzt durch dieses Gespräch, dass viele Sachen, also Kultur allgemein und Religionen und Traditionen sehr oft verworren sind. Wo du den Satz gesagt hast, dass Freunde von dir ihre Eltern nicht enttäuschen wollen, aber eigentlich glauben die ja an Gott. Warum wollen sie ihre Eltern dann nicht enttäuschen?
Ja.
Das ist es. Und das zeigt mir eben, dass sie nicht an Gott glauben, sondern dass sie einfach nur eine Religion angenommen haben aus Angst oder aus Respekt, ne, vor ihren Eltern.
Und dass dieser Respekt, von dem wir davor gesprochen haben, ne, auch manchmal toxisch sein kann.
Ja.
Wenn er extrem ausgeübt wird.
Das ist es, das meine ich mit Gleichgewicht einhalten.
Und vor allen Dingen, wenn dieser Respekt auch manchmal nur sehr einseitig ist.
Genau. Das sind zum Beispiel auch Dinge, die unsere Eltern zu begreifen haben, meiner Meinung nach. Ich denke eh, dass sehr viele Afrikaner an Traumata leiden.
Definitiv.
Ob sie nun generationsübergreifend sind, also von unseren Vorfahren auf uns übertragen wurden oder von wen auch immer. Wir müssen, also jetzt die jüngere Generation, wir müssen unseren Eltern meiner Meinung nach zeigen, dass so wie vieles vorher gelebt wurde, nicht ganz richtig ist.
Ja, genau. Ja, definitiv. Und ich denke, ich habe viel schon versucht, ne, aber ich habe auch sehr früh dann gemerkt, so, man redet auch irgendwo gegen eine Wand, weil es ist schon schwierig, jemanden zu erklären, der seit 40, 50 oder 60 Jahren einen gewissen Lebensstil lebt, zu sagen, dass das falsch ist. Deswegen denke ich mal, dass ich versuche, für mich persönlich den richtigen Weg zu finden und dies dementsprechend besser umzusetzen.
Genau. Ja, damit du das auch an deine Kinder dann weitergeben kannst.
Genau, genau, genau. Und die wiederum genauso auch nur diesen Aspekt kennen.
Genau, so ist es.
Da eine bessere Grundlage geben.
Versuchst du das mit deinem Autorendasein und auch mit deinem Buch, das bald rauskommt, Hidden Kingdoms, zu erreichen, dass eben Kinder sich in diesen Büchern wiedergeben und dann auch positive oder andere Bücher haben? Das heißt, sie sehen das Positive in den afrikanischen Kulturen Und dann auch noch andere Aspekte, die mit einfließen, dass sie sagen, ah, es gibt auch diese andere Version. Und das kann man zum Beispiel seinen Eltern dann weitergeben und dass sie dann auch ihr Mindset dementsprechend so anpassen können. Das ist nicht einfach so, ich habe es bei dem Kind gemacht, deswegen werde ich es bei dir machen, meine Eltern haben das so gemacht, sondern du bist eine andere Person wie ich, wie meine Großmutter und dann muss ich bei dir ganz anders vorgehen. Dir, du willst joggen gehen, deine Schwester, dein Bruder, die wollen... was für Basketball spielen gehen oder die eine Person möchte lieber lesen und ins Museum gehen.
Genau. Jeder Mensch ist sowieso ein Individuum. Ja. Das heißt, man kann nicht alle Kinder gleich behandeln. Ja. Das erste Kind braucht wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit von den Eltern, mehr Liebe, wenn das zweite Kind, weißt du, selbstständiger ist und Dinge allein machen kann und für sich selbst denken kann. Ja. Man muss als Eltern wirklich seine Kinder gut genug kennen und meiner Meinung nach auch eine Beziehung aufbauen, die nicht auf Angst aufgebaut ist. Ja. Denn vieles ist auf Angst aufgebaut.
Dankeschön.
Oder im Sinne von, wenn du nicht hörst, dann schlage ich dich, dann kommen die mit den Gürteln und anderen Dingen. Das sind Dinge, die gehen meiner Meinung nach nicht. Wie soll dein Kind den Respekt vor dir haben, wenn du dein Kind gegenüber keinen Respekt hast?
Ja.
So ist es einfach.
Ja, das ist diese Einseitigkeit.
Ich würde dir gerne die Hand schütteln, aber ich lebe gerade ein Zeichen, wo alles unsicher ist. Das war sehr gut ausgedrückt.
Ja, vor allen Dingen, du sprichst ja genau das aus, was die meisten in ihrer Kindheit durchlebt haben. Und wenn ich sogar sage, die meisten, ne, dann denkt man so 60% oder 70%, ich rede von 95%.
Ja!
Die einfach nur sagen können, das ist meine Realität gewesen. Ja.
Ja.
Und
das ist es.
Ja, und ich denke, jetzt dadurch, dass uns das in der Kollektiv aufgefallen ist, ne, wir müssen was ändern.
Mhm.
Im Kollektiv eine Lösung finden, hey, wie können wir uns persönlich weiterentwickeln, ne, dass sowas kein Muster für uns ist.
Mhm.
Dass wir nicht rückfällig für sowas werden. Weil selbst ich, der gegen solche Sachen redet, ne, und auch sagen kann, hey, ich bin in manchen Punkten nicht zufrieden, was meine Eltern gemacht haben, ich erkenne mich wieder, einzelne Sachen nachzumachen.
Ja.
Sei es nicht unbedingt dieser Aspekt, aber andere Aspekte.
Oh ja. Deswegen ist ja Selbstreflexion so wichtig, dass man sich hinsetzt und alles erstmal hinterfragt, was man so beigebracht bekommen hat.
Mhm.
Oder wie man auch anderen gegenüber ist.
Ja.
Manchmal sieht man das gar nicht, dass man eigentlich genauso ist, wie die Personen, die man kritisiert.
Mhm, Und ich denke, es wird nur so richtig visualisiert, wenn es zu diesem Austausch kommt. Weil dann ertappst du dich. Dann ertappst du dich so, oh, so, ich habe ihm da auch gerade nicht diese Meinungsfreiheit gegeben.
Ja.
Oder, oh, ich habe sie schon zum 6. Mal unterbrochen und habe wieder vergessen, was sie gesagt hat. Das heißt, es ging mir nie drum, dass dieser Respekt gegenseitig ist, sondern ich will nur Respekt, dass sie es mir gegenüber hat.
Genau. Deswegen glaube ich, dass auch wenn du Respekt vor dir selbst hast, hast du automatisch Respekt vor anderen, weil dann respektierst du dich selbst. Wenn du ehrlich bist, es ist intersubjektiv. Ehrlich zu dir sein heißt ehrlich zu anderen sein, bist du wieder ehrlich zu dir.
Ja.
Das heißt, es muss bei dir anfangen, wie du gesagt hast, mit der Spiritualität. Wenn man reinschaut, kannst du erst rausschauen.
Genau.
Und wenn wir das, wenn wir alle zum Beispiel so alle reinschauen würden mehr, dann würden wir mehr erkennen, dass wir Sachen übernommen haben, die so selbstverständlich sind wie Atmen. Aber manchmal atmest du Luft ein in Parkhaus, abgestandene Luft, und du nennst es Luft. Das ist abgestandene Luft.
Ja.
Und wenn es dir niemand sagt, dann musst du den ganzen Tag drin atmen. Wenn du noch nie draußen warst, wirst du es dann nie erkennen, dass da draußen bessere Luft gibt. Diese Option müssen wir uns aufzeigen, so wie du uns gerade hier das erklärt hast. Es gibt Alternativen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gedacht hätte, hey, es gibt nur Christentum, jetzt weiß ich, es gibt Spiritualität, ich kann Omnist sein. Und das hat mich zum Beispiel extrem angesprochen. Und ich habe nicht mal den Term dafür gekannt, weil das ist eigentlich eine Art und Weise, wie ich versuche zu denken, dass ich nicht nur auf eine Schule gehe.
Ja.
Weil alles, was du lernst ja von verschiedenen Menschen. Du lernst ja von Kopernikus, wie die Welt aussah.
Ja.
Und dann lerne ich von Bill Gates und Chimamanda Ngozi Adichie, wieder was.
Mhm.
Die kommen überall aus der Welt. Natürlich. Das ist ja Weltgeschichte.
Natürlich. Genau. Und selbst die Weißen, die wir oftmals sehr verpönen und auch sehr viel Negatives gemacht haben, ich lerne auch Aspekte von denen, die wir so nicht gemacht haben. Weil genauso schlimm, wie sie sind, ne, man muss sich schon die Frage stellen, wie clever muss man sein, dass man einen ganzen Kontinent verarscht und ihn weiterhin so verarscht?
Das ist die Sache.
So, wie clever muss man sein? Diesen Aspekt muss man ja auch sehen.
Die Wahrheit.
Ja.
Das ist wirklich die Wahrheit. Ne? muss man einfach sagen, wie es ist. Das wird den meisten zwar nicht gefallen, aber das ist einfach so. Ne? Man muss doch irgendwie eine gewisse Intelligenz haben, um ein ganzes Kontinent zu versklaven und zu kolonialisieren.
Und das über Jahre. Und du hast Leute, die dagegen kämpfen, ne? Aber sie können nichts machen.
Bis heute.
Bis heute.
Es hätte sich was verändert.
Das ist das Heftige.
Und nicht nur das Land, sondern auch die Köpfe. Man hat den Leuten beigebracht, wie sie zu denken haben.
Ja. Ja.
Ja, das ist echt eine Indoktrination, ne? Wir wurden gebrainwashed, ne?
Definitiv. Wirklich. Definitiv. Und was das Lustige ist, ne? Viele Leute wollen das nicht hören, aber genauso funktionieren auch Unternehmen.
Ja, danke
schön. Genauso funktionieren auch Unternehmen, genauso ist auch Marketing.
Diese Erfüllung von der Befriedigung.
Ja.
Ich habe von dir ein Bedürfnis erfüllt. Sagen wir mal, du hattest gerade ein Bedürfnis, dich mitzuteilen, Howard, ne? Hier auf dem Podcast zu reden. Jetzt gehst du mit dieser Befriedigung, wenn ich das nächste Mal wieder zu dir komme und sag, hey, könntest du mir dabei da helfen? Du bist eher gewillt, mir zu helfen, wenn du ein positives Bild von mir hast. Ich gebe dir den Job. Ach, du hast mir diesen Job gegeben als Unternehmen, deswegen opfere ich dich für dich, aber du machst es nicht mehr in Balance. Du killst dich, wenn du jetzt nicht mehr arbeiten kannst. Ich will sehen, wie es deinen Kindern geht und ob dann dein Unternehmen kommt und dir immer noch so Geld in die Tasche schiebt.
Ich weiß vorbei, Digga.
Wenn du keine Leistung mehr bringst, ich will das sehen.
Ja. Aber einfach ein bisschen conscious durch die Gegend laufen, Sachen einfach aufnehmen für das, was sie sind und nicht einfach nur irgendein Bild leben, was dir verkauft worden ist, von Leuten, die keine Ahnung haben. Und dementsprechend auch die richtigen Entscheidungen treffen und einfach näher an dem sein, was du sein möchtest.
Ja. Wie lebst du das eigentlich in deinem Alltag, Spiritualität? Wie sieht der Alltag einer spirituellen Person aus?
Das ist unterschiedlich, weil nicht jeder spirituelle Mensch ist gleich. Ich kann dir aber gern sagen, wie mein Alltag aussieht.
Das würde mich sehr interessieren.
Wenn ich in der Früh aufstehe, das Erste, was ich mache, ist Dankbarkeit zu zeigen.
Oh,
also meinem Körper zu danken und meine Seele zu danken.
Ja.
Dafür, dass sie noch am Leben sind, dafür, dass sie so funktionieren, wie sie funktionieren. Ich meine, wenn man schläft, der Körper arbeitet ja immer noch weiter.
Ja. Ja.
Und allein das ist so viel Arbeit. Ich finde, man sollte einfach seinen eigenen Körper dafür danken, was es macht.
Ja.
Und das tue ich und danach meditiere ich natürlich. Meditieren heißt, man geht in sich. Das ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Gebet und Meditieren. Mhm. Gebet ist etwas, was man nach außen gibt.
Mhm.
Zum Beispiel eine Frage an Gott oder eine Bitte an Gott. Meditation ist, wenn du in dir gehst und zum Beispiel dich fragst, wie habe ich die letzten Tage gelebt, was hätte ich besser machen können. Gibt es etwas, was mich zurzeit beschäftigt, weißt du? Und dass man halt alle Probleme, die man hat, dass man sie wirklich auseinanderrollt wie Papier und dass man, auch wenn man Sorgen hat oder Probleme, dass man den Schmerz zulässt. Weil in der Spiritualität, was man nicht darf, ist den Schmerz zu unterdrücken. Man lässt ihn zu, man sagt, okay, dieser Schmerz ist jetzt Teil von mir und das akzeptiere ich auch jetzt so.
Ja,
oder auch wenn man merkt, dass man gewisse Charaktereigenschaften hat, die nicht in Ordnung ist, dann verteufelt man sie nicht. Man sagt, okay, das bin ich jetzt.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich morgen genauso bin, aber das bin ich erstmal.
Ja. Das heißt ohne Wertung?
Bitte?
Heißt es ohne Wertung?
Genau, ohne Wertung.
Ja.
Dass man einfach, also ohne sich zu verurteilen.
Ja.
Dass man einfach zwar sehr alles deutlich aufzeigt, wie es ist, aber halt sich nicht selbst verurteilt. Und das ist das, was ich halt so meditationsmäßig mache. Es gibt andere, die beten zu, was heißt beten? Sie verehren ihre Ahnen, weil viele mögen das nicht, wenn man sagt, es ist eine Ahnenanbetung. Sie sagen, das ist keine Anbetung, sondern eine Verehrung. Die haben ein eigenes Altar und Altar, wie spricht man das aus? Altar?
Altar ist schon richtig, ja.
Altar, genau. Und da haben sie zum Beispiel Bilder oder Fotos von ihren Ahnen, von ihren verstorbenen Großeltern zum Beispiel und reden zu ihnen. Danken ihnen, stellen zum Beispiel Essen hin, Getränke hin, die diese Ahnen früher geliebt haben oder gern gegessen haben oder getrunken haben. Und kommunizieren dann mit ihnen durch bestimmte okkulte Praktiken, mit Kerzen zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber da kann man nicht zu viel erzählen, weil das ist halt schon, also in der
also im Bereich Okkultismus ist es halt so, dass man nicht alles aussprechen sollte, weil erstens Menschen das nicht verstehen oder zweitens sie Angst haben und man muss halt sehr vorsichtig mit Worten sein. Deswegen erzählt man halt nicht alles, was Spiritualisten oder Okkultisten machen, aber das ist so ungefähr das, was jene machen, die zu ihren Ahnen, also ihre Ahnen verehren.
Wenn man darüber nachdenkt, dann macht man eigentlich in der modernen Welt nicht mehr so viel anderes. Du siehst irgendein Bild von einer Person und vererst es auf Instagram halt durch ein Like oder einen Kommentar. Also, weißt du, was ich damit sagen will? Das hört sich gerade krass an als Vergleich, aber genauso wie wir zum Beispiel ein bestimmtes Produkt haben oder irgendeinen Schuh und dann Dankbarkeit zeigen, dass wir uns diesen Schuh oder diesen Urlaub ermöglichen haben. Und dann schaust du dir die Bilder an und machst Throwbacks und so weiter. Und dann gehst du in dich und denkst an diese Momente zurück. Ja. Wir verehren ja alle irgendwie Sachen. Sei es materiell oder sei es ein Gott oder Götter oder Ahnen, ohne uns dessen bewusst zu sein.
Aber das kommt ja zu dem zurück, Ridal, was du mir schon in der Vergangenheit gesagt hast, dass jeder Mensch glaubt an irgendwas. Du glaubst immer an was. Du hast immer irgendwelche Werte, an denen du dich festhalten kannst. Du lebst ja nicht einfach so und lebst halt.
Ja.
Ja.
Sondern, und die meisten Menschen, woran sie glauben, ist einfach nur Geld. Das ist ihre Religion.
Das ist meiner Meinung nach das größte Problem.
Ja. Ja.
Und davon, also in der Spiritualität heißt es nicht, dass man sich davon distanzieren sollte. Wie gesagt, es hat alles mit Gleichgewicht zu tun. Es gibt viele, die durch Quantenphysik zum Beispiel ihr Leben manifestieren. Es ist zum Beispiel möglich, dass sie sich vorstellen, ich möchte ein Haus, ich möchte ein Auto. Und sie manifestieren das. Mit Quantensprung nennt sich das.
Okay.
Also Dinge zu wollen, sagen viele Spiritualisten, ist ein Geburtsrecht, Dinge zu haben. Aber es hat, wie gesagt, viel mit Gleichgewicht zu tun, ob man wirklich nur für Materielles lebt oder ob man auch zum Beispiel die Natur schätzt, die Natur respektiert.
Und mit Natur sage ich sogar, will ich sogar hinzufügen, noch deine Mitmenschen. Weil Natur, das ist das, was dann viele dann auch verlieren, am meisten jetzt in dieser Corona-Zeit. Natur sagt man die Umwelt, das heißt das Grüne, die Bäume, die Straßen, alles drum dran. Aber ich sage noch viel, die Tiere, was noch viel wichtiger sind, ist die Menschen um dich herum. Weil wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich sehe Diskussionen über Toilettenpapier und wo gar keine Solidarität mehr herrscht, da ist dann die Frage so, ist dieses Geld wirklich das Einzige, woran du hältst oder hast du wirklich noch mehr Werte als nur das?
Genau.
Und ich denke, das ist da, wo dann hier der Knackpunkt kommt mit dieser Balance, die du vorhin gemeint hast. Mhm. Weil in diesen Fällen ist dann keine Balance mehr, oder?
Genau.
Das ist echt super interessant.
Auf jeden Fall.
Ich bedanke mich erstmal grundsätzlich herzlich für deine Zeit und
ich auch.
Wirklich diese Informationen, die du mit uns teilst, weil sowas ist einfach selten zu haben. Menschen erstens, die das wissen und auch noch mit anderen Menschen teilen.
Weil es ist ja okkult, geheim.
Ja.
Genau.
Ja.
Naja, im Sinne geheim, dass halt nicht jeder davon weiß.
Ja.
Wenn man natürlich viel recherchiert und mit gewissen Leuten in Kontakt ist. Ne? Mhm. Es gibt ja zum Beispiel Geheimgesellschaften wie die Freimaurer. Ich habe einige Freunde, die sind Freimaurer oder auch OTO-Leute, Ordo Templi Orientis. Die sind schon sehr tief in der Materie drin. Die wissen wirklich Dinge, die man als geheim bezeichnen kann. Ein Mensch, der sich als Spiritualist bezeichnet, der hat halt meistens Informationen, die er aus dem Internet bekommt oder von gewissen Büchern. Aber das heißt nicht, dass er wirklich tieferes Verständnis hat über verborgene Praktiken. Das kommt halt immer darauf an.
Ja. Das ist echt ein super interessanter Teil. Weil ich denke mir auch immer wieder so, das, was nicht nur ich weiß, sondern meine ganze Umgebung, das ist ja von jemand anderem entschieden, ob wir es jetzt wissen dürfen oder nicht.
Ja.
Und deswegen ist es so unfassbar interessant, so wie es in dem Aspekt da dann aussieht. So, diejenigen, die das jetzt entscheiden, ob wir jetzt wissen oder nicht, was sind das für Leute? Wie leben diese Menschen?
Und das, was ich noch sagen wollte, da du ja jetzt das Thema angefangen hast. Mhm. In der afrikanischen Spiritualität gibt es zum Beispiel keinen Teufel. Also das ist im komplett Widerspruch zu allen Religionen, also zu den Hauptreligionen.
Ja.
Es gibt keinen Teufel in der afrikanischen Spiritualität.
Ja.
Du bist dein eigener Teufel.
Ja.
Deine Gedanken, deine negativen Gedanken sind der Teufel.
Ja. Ja.
Also, und das sind einfach so Dinge, man muss praktisch neu lernen. Weil man ist halt aufgewachsen, okay, es gibt einen Gott, es gibt einen Teufel.
Ja.
Es gibt Spiritualisten, die sagen, Gott bist du selbst.
Mhm.
So wie du mit dir umgehst, das ist halt dann dein Gott. Gott bist du.
Ja.
Und der Teufel bist auch du.
Ja.
Kommt halt immer nur darauf an, wie du dich verhältst. Verhältst du dich scheiße gegenüber deiner Umwelt, bist du ein Teufel.
Ja.
Oder befindest du dich in einer sehr depressiven Phase deines Lebens, bist du in der Hölle. Deswegen sagen ja Menschen auch Sachen wie, mein Leben ist die Hölle.
Ja, dann hör nicht auf zu laufen. Her. Dann geh weiter, du wirst doch nicht da stehen bleiben.
Genau. Oder wenn Menschen sagen, mein Leben fühlt sich an wie das Paradies. Weißt du, weil die befinden sich in diesem Bewusstseinszustand eines Paradieses.
Ja, ja.
Das heißt, man lebt schon viele Situationen und oftmals, das heißt, viele Leute, würdest du da zustimmen, dass sie das externalisieren, dass sie sagen, der Teufel ist schuld daran und so wird oftmals auch von einem selbst die Verantwortung abgelenkt.
Ja, natürlich, ist so, weil wenn man einer anderen Person die Schuld die eigenen Fehler gibt, ne, dann lernt man ja nichts, sondern man sagt, okay, das war diese Person gewesen oder dieser Teufel, der mich dazu gebracht hat. Aber dass man sich selbst dazu gebracht hat oder sich selbst mal hinterfragt, seine Gedanken, seine Absichten, da fürchten sich Leute so ein bisschen davor, denke ich.
Ich habe auch das Gefühl, das ist auch nicht so stark in der Kultur. Also hier persönlich, man geht halt zum man geht halt beichten in den meisten Fällen und dann sagt man es und dann ist so oftmals weg und Leute denken, es ist genug, aber ich kenne sehr wenige, die mit sich so selbst im Reinen sind, dass sie sagen, dass sie ihre Schuld, nicht mal Schuldverantwortung sehen und sich nicht dafür bestrafen oder peinigen, sondern die Entscheidung treffen, ich will nicht mehr so sein, wie ändere ich das?
Ja.
Und das sehe ich besonders dann in was du gelernt hast, internalisiert hast in deiner Erziehung, dass sich in Beziehungen weitergetragen wird. Leute peinigen sich dadurch, dass die Beziehung immer fehlschlägt und der Ex und alle die Einflüsse, anstatt zu erkennen, dass sie teilweise selbst diese Person ist, die es immer kaputt macht, weil sie nicht zulassen, dass jemand anderes sie kennenlernt.
Genau, danke sehr. Und das Ding ist auch, in der Spiritualität sagt man, Gedanken haben Macht. Das, was
Absolut.
Du denkst, das strahlst du aus und das wird Realität.
Ja, definitiv.
Also das, was du von dir selbst denkst, das kommt dann in dein Leben.
Ja.
Und wenn du dich selbst nicht liebst, dann kommen auch nur Menschen in dein Leben, die dich auch nicht lieben werden oder die dich ausnutzen werden.
Und es bestätigt was man denkt. Wenn man sich selbst nicht liebt, dann braucht man Leute, die einen nicht lieben, damit es bestätigt, was man denkt.
Natürlich.
Heftig.
Vor allen Dingen, das ist ja auch noch interessanter, dass das sind so Sachen, dass diese Gedanken, dass die wirklich sehr stark steuern solltest, weil die ja extrem gefährlich sind, die werden, sowas wird ständig gesagt, sowas kommt ständig wieder in meinen Kopf rein, ne? Aber umso öfter ich das her, umso mehr weiß ich, das ist die Realität, so ist es. Das ist fast schon wie ein Fakt für mich so, dass wenn deine Gedanken negativ sind, ne, dann wird dein Leben negativ sein.
Ja, das ist zum Beispiel jetzt inzwischen auch schon Fakt, das wird Quantenphysik genannt oder das wird auch in der Metaphysik thematisiert, dass Gedanken Worte formen können
und
diese Worte dann halt eben Realität werden können. Das ist Fakt, denn Gedanken sind ja auch nichts weiter als Energien und Energien existieren ja. Und wenn diese Energien negativ sind, dann kommt auch doch auch nur Negatives zurück.
Natürlich.
Das ist Wissenschaft, das sind alles Fakten. Aber das begreifen Leute nicht. Zum Beispiel, die sagen ja, Spiritualität und Wissenschaft beißt sich oder man kann das nicht kombinieren. Aber wie Spiritualisten sagen, dass Spiritualität ohne Wissenschaft nicht existieren kann.
Ja.
Dass beides miteinander auskommen muss. Momentan ist es meiner Meinung nach so, dass Spiritualität der heutigen Wissenschaft weiter voraus ist, weil zum Beispiel die Wissenschaft, die tut zum Beispiel die unendliche Seele nicht anerkennen. Für die Wissenschaft gibt es nur das, was sie wirklich prüfen können, erkennen können. In der Spiritualität sagt man aber dass vieles sich im Verborgenen abspielt.
Ja.
Was das richtige Auge nicht sehen kann, kann das verborgene Auge sehen.
Okay. Also so universelle Wahrheiten, die man weiß, aber man kann es nicht unbedingt sehen.
Genau.
Wie zum Beispiel, du spürst einfach, warum es jemand nicht gut geht. Du kannst nicht erklären, warum du es weißt, warum ich nicht weiß, aber
genau.
Ich spüre das einfach.
Ja, ja, ja.
Oder dass du jemand liebst und so weiter. Du kannst es nicht sehen. Nee. Liebe, ich habe noch nie Liebe auf der Straße laufen sehen und die haben winken sehen. Aber ich weiß, diese Person ist mir wichtig.
Natürlich. Und vor allen Dingen, du kannst auch Liebe sehr, sehr, sehr schwierig beschreiben.
Ja.
Selbst wenn du es beschreibst, benutzt du irgendwelche Wörter, die du schon mal in Kontakt zu Liebe gehört hast.
Das ist das Gelernte.
Genau.
Wir lernen ja, das habe ich ja gesagt, Sprache ist ja wie ein Gefängnis, aber auch gleichzeitig Freiheit, weil die Sprache, die du lernst, wir brauchen nicht ins Detail gehen, das müsste ich mein ganzes Studium rauspacken, aber allein die Sprache, diese Zeichen, du hast ja einen Zeichenvorrat, der schon begrenzt ist.
Genau.
Licht, dann sagst du, Licht ist ein Strahlen. Was ist ein Strahlen? Du kommst irgendwann nicht mehr weiter. Irgendwann ist ein Wort, das du nicht mehr erklären kannst.
Ja.
Ja,
deswegen, alles, was du ausdrücken kannst, deswegen kannst du manchmal Sachen nicht übersetzen in andere Sprachen. Jemand sagte was auf Medzimba oder Bafang in Kameruns örtliche Sprachen, das kannst du nicht ins Deutsche übersetzen. Das geht einfach nicht, weil dieses Gefühl
Problem,
nicht mitgeht.
Dieses Problem habe ich ja zum Beispiel mit meinem Buch, dass ich viele Wörter aus meiner Muttersprache nicht ins Deutsche übersetzen kann.
Und deine Muttersprache ist welche?
Also meine Muttersprache ist Timini.
Timini, ja.
Und wir reden aber auch Krio, das sind so diese kreolischen Sprachen, die Jamaikaner zum Beispiel auch sprechen.
Ja.
Aber meine richtige Muttersprache ist Timni, aber auch Mandinka, weil ich habe Mandinka, also Maningo-Wurzeln.
Ja.
Weil ein Teil von mir kommt auch aus Mali und so.
Warte, wo Mansa herkam?
Ja, deswegen heißt ja mein Nachname Mansare. Hat ja
für die Leute, die es nicht wissen, das war der reichste Mann der Welt. Die ihr heute kennt, vergisst es im Vergleich. Der hat Leute, Länder in Insolvenz stürzen können, weil er die Goldvorräte einfach zum Pfand kaufen konnte.
Genau. Und Mansa heißt ja nichts weiter als König.
Ja.
Es ist ein Titel. Deswegen auch mein Nachname Mansare, das heißt Kind des Königs.
Okay, das ist auf jeden Fall heftig. Und mit deinem Buch jetzt, du hast es mehrmals erwähnt. Wen willst du mit deinem Buch erreichen? Was willst du mit deinem Buch eigentlich sagen? Weil schwarze Autoren, viele kennt man jetzt nicht im Mainstream, würde ich sagen. Es kommt gerade hoch, aber nicht.
Vor allem in Deutschland.
Besonders in Deutschland, genau, umso mehr.
Ja, also es gibt schon einige schwarze Autoren in Deutschland, aber die sind nicht im Fantasy-Bereich. Da bin ich tatsächlich
eine Pionierin.
Die Einzige. Oder sagen wir doch jetzt meine Freundin, die schreibt ja zum Beispiel Afrofuturismus. Mhm. Das ist auch wieder eine Sache, das ist richtig groß zur Zeit in Amerika. Und sie ist neben mir halt, wir sind eigentlich die Einzigen, die Fantasy schreiben.
Ja.
Was ich mit meinem Buch, welche Leute möchte ich erreichen? Ich möchte meine eigenen Leute erreichen. Ich möchte einfach, dass vor allem Jugendliche mal ein Buch in die Hand nehmen und sagen können, diese Person ist so schwarz, ist so dunkel wie ich oder ist wie ich, oder ist Afrikanerin wie ich.
Ja.
Weißt du, dass sie einfach mal sagen können, meine eigenen Leute haben ein Buch geschrieben und haben ein Buch über meine Kultur oder über Afrika geschrieben.
Ja.
Und aus der Sicht einer afrikanischen Person und nicht von außen drauf.
Genau. Mhm. Ich möchte sie einfach inspirieren. Vielleicht kommen die dann auf die Idee, auch ein Fantasy-Buch zu schreiben, weil die sich denken, ja, sie hat es geschafft, also kann ich das auch schaffen.
Ja.
So spornt man andere schwarze Jugendliche an oder auch Erwachsene, ihre Träume zu verwirklichen.
Definitiv.
Und zu sagen, okay, jetzt fange ich auch mit dem Schreiben an.
Das ist ein toller Aspekt. Also da kann ich dir wirklich nur weiterhin viel Encouragement geben, wirklich dranbleiben. Und ich weiß ganz genau, dass der Weg bis jetzt überhaupt nicht einfach war.
Mhm.
Und dass er erst recht nicht einfacher wird.
Genau.
Weißt du? Und da will ich einfach nur sagen, dass wir wirklich hinter dir stehen. Nicht nur wir beide, sondern wir Schwarze in Deutschland an sich. Und dass wir einfach nur wollen, dass du da weitermachst, ne? Weil
für dich.
Für dich.
Genau.
Weil es ist einfach extrem schwierig gewesen, wie du es auch selber gesagt hast, als Kind hier aufzuwachsen. Und du hast nichts, woran du dich festhalten kannst. Du hast niemanden, der so ist, weil selbst deine Eltern, die zwar so aussehen wie du in derselben Umgebung sind, das sind deine Eltern. Die sind schon hierher gekommen, wo sie schon einen klaren Charakter hatten. Sie haben nicht dieselben Schwierigkeiten wie du. Sie müssen sich nicht mit einem Alex oder einem Tom oder Nadine irgendwie befreunden und irgendwie einen Alltag in der Schule mit denen verbringen. Sondern die sind halt in der Arbeit und kommen wieder nach Hause. Und dass du jetzt zu dieser Zeit so jemand wie dich hast, ne, der in der Lage ist, ein Buch zu schreiben und mich zu repräsentieren, so, das ist Gold wert.
Auf jeden Fall. Das ist wirklich Gold wert. Das ist die Zukunft, die ich persönlich auch sehe. Mhm. Dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Schwester habe oder meinen Bruder habe, meine Cousine habe oder auch meine Kinder, dann fragen sie mich, ja, was kannst du mir für Fantasy-Bücher empfehlen? Mhm. Dann hole ich hier den Kingdoms raus. Sobald es rauskommt, wisst ihr alle Bescheid. Wir werden es euch sagen. Wir haben schon unsere zwei Versionen, die wir kaufen werden. Das weißt du jetzt. Wir haben es hier live gesagt. Wir sind auf der Bestellliste drauf. Wie Charlie Musa Money.
Auf der Warteliste.
Dass dann einfach sagt, hier, liest dieses Buch. Mhm. Oder dass ich dann, dass bei einer Sprechrunde, wenn du so eine Vorstellungsrunde, so eine Lese-Session, dass du auf der Bühne sitzt, Mama, Papa, wer ist denn diese schöne schwarze Frau auf der Bühne? Und dann sag ich, das ist sie, das ist eine Tochter eines Königs. Einfach diese Momente von Erkennen.
Natürlich, natürlich. Und das auch mal, das war auch ein Problem für mich, dass Afrika mal endlich mal so gezeigt wird, wie es wirklich ist.
Ja,
Das war das größte Problem für mich. Dass Afrika nicht als Shithole gezeigt wird und ich frage mich dann, scheiße. So, wenn es wirklich so scheiße dort ist, heißt es, ich bin auch so scheiße. Weißt du, sondern es ist wirklich die Wahrheit. So, Afrika ist ein schöner Ort. Afrika ist ein Ort, wo viel Kultur extrem reich ist, vor allen Dingen. Mhm. An Kultur, an Menschen, an Lebensfreude, an Energie.
Genau. Und genau das werde ich zeigen. Genau.
Dankeschön.
Das, die reiche Seite von Afrika.
Ja.
Die spirituelle Seite von Afrika.
Ja, definitiv.
Einzigartige Seite von Afrika.
Ja, weil die andere Seite, ne, die kennt schon jeder. Und außerdem, diese Seite haben wir auch in Deutschland. Von daher muss man nicht so tun, als wäre nur Afrika schlecht. Deutschland hat auch schlechte Seiten. Aber es werden nur die Guten gezeigt. Also wollen wir jetzt auch anfangen, die guten Seiten von unserem Zuhause zu zeigen.
Und das passiert
nicht. Schau mal, wie es zum Beispiel in den ganzen Bollywood-Filmen dargestellt wird, Indien.
Ja.
In den Bollywood-Filmen zeigt man ja hauptsächlich immer nur diese schönen Häuser der Inder, die schön gekleideten Frauen. Mhm. Die zeigen wirklich hauptsächlich die schöne Seite deren Kultur.
Genau.
Deswegen gibt es ja jetzt so viele Indien-Anhänger und Hinduismus-Anhänger, weil die so fasziniert sind von dem,
das
was
stimmt,
sie sehen.
Das stimmt.
Aber was machen wir Afrikaner in den Nollywood-Filmen? Wir zeigen halt wieder Eifersüchteleien, so wirklich negative Sachen.
Einfach
so,
nur
der
Shit.
Hat den, da geht es zu dem Witch-Doktor und was er
ja, 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 ja. Aber wir sind jetzt da, um das zu ändern.
Die haben
genug Scheiße gebaut, wir sind da, um das zu ändern. Zumindest in unserem Umfeld hier in Deutschland können wir was tun.
Mhm. Und es hängt mit Leuten wie dir, wie uns an, die dann zuhören, wenn wir diese Folge hören, und den zukünftigen Generationen. Es kann nur vorangehen und nach oben.
Ja.
Und nicht nur nach oben und nach vorne, sondern auch rein. In sich selbst rein.
Ja. Sich auch mal anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Weil selbst das, was du gesagt hast, das ist ja grundsätzlich einfach nur Selbstreflexion. Spiritualität ist für mich jetzt zusammengefasst einfach nur Selbstreflexion.
Genau.
Selbstreflexion mit seiner Person und das konstant, Consistency durchsetzen.
Genau.
Weil das meiste hast du schon in dir, du bist dir dessen gar nicht bewusst. In deiner DNA von deinen Vorfahren, die über Generationen überlebt haben und dir die besten Eigenschaften weitergegeben haben.
Ja.
Du hast die Werkzeuge.
Ja, das sage ich zum Beispiel auch zu den Schwarzen, die sich jetzt so fürchten wegen dem Coronavirus. Und dann sage ich zu ihnen, deine Vorfahren haben die Sklaverei überlebt.
Ja.
Sie haben die Kolonialisierung überlebt. Sie haben die ganzen Genozide überlebt.
Ja.
Wieso denkst du dann, dass du so ein Virus nicht überlebt
hast? Übertrieben.
Weißt du, wir müssen einfach mal sehen, wie stark wir sind, was wir alles hinter uns haben.
Ja.
Ich glaube, wir sind uns dessen gar nicht bewusst.
Nee. Ja, wenn dir jeden Tag gesagt wird, dass du scheiße bist, ne, wie kannst du denken, dass du gut bist?
Trotzdem, stay at home. Aber ich, ja, ich glaube, wir haben hier sehr wichtige Themen abgesprochen, definitiv, abgehandelt.
Definitiv.
Mhm. Unser Horizont ist erweitert. Mhm. Wir sind offener geworden.
Mhm.
Ich kenne mich jetzt besser mehr. Das ist mir das Interessante bei diesen Podcast-Folgen. Ich habe mit dir geredet und ich kenne mich jetzt mehr, besser als davor. Weil ich mich mit dir auseinandergesetzt habe, weil ich versucht habe, die Welt aus deiner Sicht zu sehen, Howard. So wirklich, ich versuche mich in jeder schwarzen Person zu sehen. Nicht nur in schwarzen Personen, aber gerade sind wir da. Und wenn ich mich in anderen sehen kann, dann kann ich auch dieses Positive, was sie im Leben anziehen, genauso anziehen.
Ja.
Wir sind Menschen, wir sind verbunden. Ja. Es gibt nicht erste und dritte Weltländer. Die meisten leben inzwischen in Middle-Income-Countries. Es ist alles verbunden. Was in China passiert, wird auch in Europa passieren. Die Unternehmen gehen nicht nach Afrika, weil da kein Geld ist. Und Leute reisen nicht dort, um Spiritualität zu erfinden, weil das so schlecht ist. Wir sind alle miteinander verbunden.
Ja.
Das ist diese Energie, die durch uns alle durchfließt.
Ja.
Sehr schön gesagt.
Deswegen, definitiv. An alle da draußen, wenn ihr mehr wissen wollt, Howard, du kannst dein Instagram sagen.
Ja.
Ja, mein Instagram-Name lautet Howard. Wie nennt man diesen Unterstrich?
Unterstrich, ja.
Unterstrich? Okay, Howard_Mansa_Ray. Das ist mein Instagram-Name.
Genau.
Aber man findet mich auch, wenn man einfach Howard Mansari eingibt.
Okay.
Also,
okay. Ja. Und wenn man dann irgendwelche Fragen hat zur Spiritualität, zu deinem Buch, zu deiner Person, einfach DM, oder? Oder wie bist du da am besten zu erreichen?
Genau, man kann mir dann einfach eine Privatnachricht schreiben.
Ja.
Ich habe sehr viele Quellen, weil es ist für mich sehr wichtig, dass man nicht einfach nur redet, sondern auch Quellen vorzuweisen hat.
Weil definitiv.
Das ist Menschen auch wichtig.
Mhm.
Ich bin auch in diversen spirituellen Gruppen von Afroamerikanern und von Afrikanern. Ich habe auch meine eigene Gruppe auf Facebook, die heißt Afrikanische Geschichte und Spiritualität for Black People Only. Also,
thank you! Thank you! I like that! Ja, endlich mal haben wir auch ein Zuhause für uns. Überall gehst du hin, musst dich anpassen oder du bist nicht erwünscht. Jetzt haben wir mal einen Ort, wo wir erwünscht sind und wo andere nicht erwünscht sind.
Ja!
So, das wird doch mal möglich sein, von 100 Möglichkeiten, dass es eine gibt, wo du nicht hingehen kannst.
Und alle waschen drin ihre Hände und ihre Füße und ihre Seele. Let's not lie about this. They don't wash their feet. Aber top. Wir werden es auf jeden Fall in die Shownotes reinschreiben und hoffen, dass so viele wie möglich aus diesem Austausch lernen können, um bei dir auch Geld liegen lassen können, damit du weiter dein Leben finanzieren kannst und mehr von diesen Büchern.
Ja, mehr. Das ist ja das Ziel dahinter, dass wir langfristig nicht nur Hauer mit einem Buch haben, sondern Hauer hat dann irgendwann mal 50 Bücher und du hast dann nochmal andere, zum Beispiel meine Tochter großgezogen, dass sie auch solche Bücher schreiben kann und dann haben wir noch mehr von solchen Leuten.
Ja.
Weil wir brauchen mehr davon. Mehr.
Danke. Also ich bin eigentlich diejenige, die sich zu bedanken hat, dass ihr mir überhaupt die Chance jetzt gegeben habt, mich vorzustellen, mein Buch vorzustellen und ein bisschen über afrikanische Spiritualität zu reden, weil es kommt mir halt oft vor, als wäre dieses Thema in der afrikanischen Community nicht so richtig akzeptiert, aber da ihr mir jetzt die Chance gegeben habt, bin ich wirklich dankbar dafür und danke.
Gern geschehen.
Das ist gar kein Problem.
Also wir sind im Herzen bei dir, in Gedanken, bald auf deinen Buchseiten und wünschen dir, hey, viel Gesundheit, viel Freude, weiterhin viel Erfolg und Reflexion. Und vielleicht trifft man sich wieder auf Reflexion. Na sowieso, du musst dein Buch dann vorschlagen.
Definitiv. Also ich wünsche dir auch noch weiterhin viel Erfolg auf der Reise und natürlich auch noch einen schönen Tag, weil das Wetter sieht gut aus. Wie ist es bei euch in Bayern gerade, wenn du aus dem Fenster schaust?
Ja, das Wetter ist sehr schön bei uns. Ja, Sonnenschein.
Ja, also. Dann denke ich mal, kannst du ja noch was Gutes heute machen, ne?
Ja, du weißt am besten wie. Schreiben werde ich auch machen. Dann machen wir es so.
Ja, mach das.
Und dir noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen. Tschüss.